Halleluja. Gott ist gut. Amen. Alle Zeit, er ist gut. Es ist schon viel gebetet worden, aber ich möchte trotzdem nochmal beten. Seid ihr dabei? Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist. Heiliger Geist, wir laden dich ein, übernimm du die Regie, die Herrschaft über uns. Herr, lass uns wirklich empfangen, alles, was du hast heute Morgen. Lass uns fruchtbarer Boden sein für das Wort Gottes, das heute Morgen auch an dieser Stelle kommt. Wir preisen dich. Wir beten dich an, Vater. Wir danken dir für den wunderbaren Heiligen Geist und dass du heute ein Werk in unseren Herzen tust. Ehre sei dir. Amen. Amen. Kennt ihr die Bergpredigt? Ja? Liebt ihr die Bergpredigt? Ich habe gedacht, da könnte man auch noch so einen Satz hinzufügen. Selig sind die Flexiblen, denn sie werden in wenig Zeit viel erreichen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Und ich habe auch weniger Papier dabei als sonst. Weniger Seiten als üblich. Und der Bernd hat es schon verraten. Wir werden uns an mindestens zwei, vielleicht auch noch an mehr Sonntagen, also heute, nächste Woche und vielleicht noch darüber hinaus, mit dem einen und demselben Thema und verschiedenen Aspekten des Themas beschäftigen. Und zwar mit dem Thema oder der Aufforderung von Gott an dich, bereite dich auf Erweckung vor. Also heute, bereite dich auf Erweckung vor, Teil 1. Gutes Thema? Okay, das waren mindestens 5. Und das bei der ersten Frage, das ist eine gute Resonanz in der deutschen, freien, kleinen, charismatischen Gemeinde. Halleluja. Aber ich weiß, ihr seid innerlich viel heiser, als ihr manchmal wirkt. Oder ich bin ja auch nicht so. Da kann noch mehr kommen. Ne? Amen. Ja, 2 Punkte haben wir heute auch noch vor uns. Und ich werde jetzt hier irgendwie noch gerichtet. Preis sei Gott. Das ist mein Bart, der kratzt am Headset und jetzt ist das auch in Ordnung. Dankeschön. Ja, bevor wir zu Punkt 1 kommen, habe ich eine Einleitung und da steht eine Frage. Was ist eigentlich Erweckung? Wenn ich euch jetzt wie in der Schule einen Aufsatz schreiben lassen würde, was ist Erweckung, bin ich mir sicher, wir würden bei 10 Aufsätzen 15 verschiedene Ansichten finden oder Definitionen. Es ist so vielfältig. Und neulich hörte ich, dass jemand sagte, und das stimmt, das Wort Erweckung gibt's in der Bibel gar nicht. Das stimmt, das Substantiv, das Hauptwort, die Erweckung gibt's nicht. Also ich habe es nicht gefunden in der Bibel. Aber es gibt das Verb erwecken. Ich habe es viele Male gefunden und 4 Beispiele habe ich mal so in die Einleitung mit reingepackt. Einmal finde ich das Wort in 1. Samuel 2. 1. Samuel 2. Das ist so die Zeit, wo Eli Priester war. Der Eli hatte 2 Söhne. Eli war auch der Mentor und Ausbilder eines sehr großen Propheten, nämlich von Samuel, der später König David auch eingesetzt hat. Und leider hat das mit dem Glauben zu Hause leben in Elis Familie nicht so funktioniert. Also dem seine beiden Söhne waren, man könnte jetzt ein Schimpfwort benutzen, also die waren nicht gottesfürchtig. Die waren richtig übel, richtig schlimm. Und Gott hat dem Eli einen Vorwurf gemacht, weil Eli seiner Meinung nach mit der Sünde seiner Söhne sehr lässig, fahrlässig, zu gutmütig umgegangen ist. Und so schön wie Barmherzigkeit ist, so sehr brauchen wir auch Klarheit, wenn es um Sünde geht. Ne, das ist kein Widerspruch. In 1. Samuel 2, 29 sagt Gott nämlich zu Eli, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Also wenn wir falsche Kompromisse machen, wenn wir es nicht fertig bringen, Dinge zu konfrontieren, für die wir die Verantwortung haben, sie zu konfrontieren, und ein Vater hat die für seine Kinder, dann ehren wir Menschen mehr als Gott. Vers 30, 2. Teil, heißt es dann, sondern wer mich ehrt, sagt der Herr da, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Vielleicht wäre die Story ganz anders ausgegangen, dieser Priesterfamilie, wenn Eli da durchgezogen hätte. Ich weiß es nicht, aber Kann es mir gut vorstellen. Vers 34, dann eine schreckliche Ankündigung. Das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Und wir wissen, der Eli bekommt die Nachricht, der stirbt dann auch noch gleich. Also richtig tragisch, Gericht, kein Segen, kein Leben. Sehr traurige Geschichte, wo Männer ihre Berufung nicht angenommen haben. Und dann kommt aber jener Vers, wo das Wort erwecken drin vorkommt, der Vers 35, da sagt Gott dann, ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist. Habt ihr das mal registriert? Gott hat ein Herz und eine Seele? Er ist nicht nur Geist, wie spannend ist das denn? Wäre ein eigenes Bibelstudium wert. Wie ist denn Gott aufgebaut und was ist alles Teil seines Wesens, seiner Persönlichkeit? Okay, er wird tun, was nach meinem Herzen und meiner Seele ist. Ihm werde ich ein beständiges Haus bauen und er wird alle Tage von meinem Gesalbten aus und eingehen. Jetzt könnt ihr zu Hause in euren Studienbibeln graben. Es gibt drei Varianten der Auslegungsmöglichkeiten. Wer ist das jetzt, der da erweckt wird? Wer ist der treue Priester? Samuel ist eine Möglichkeit, der ja dann kam. Christus natürlich, auf den viele Prophetien ja auch in der zweiten Tiefe der Auslegung dann hindeuten, oder auch der Priester Zadok, der eine besondere Rolle spielt in der weiteren Geschichte. Das könntest du dir dann aussuchen und nachstudieren. Gott will sich also einen Mann, einen geistlichen Leiter erwecken, nach einer Zeit der Gottlosigkeit, damit die Dinge wieder auf die Reihe kommen, sagen wir es mal so. Dann finde ich das Wort erwecken auch unter anderem in 1. Könige 14, Vers 14. Da sagt es, das ist die Schrift wieder, der Herr aber wird einen König, eben hatten wir einen Priester, jetzt haben wir einen König, über Israel erwecken, der das Haus Jerobeams ausrotten soll an jenem Tag. Und was? Schon jetzt hat er ihn erweckt. Gleiche Situation, mieser geistlicher Zustand, Gott hat irgendwie keine Lust mehr auf dieses ganze Sündengewurschtel und haut mitten rein mit Gericht und er schickt einen Leiter, der seine Maßstäbe, seine Werte, seine Art und Weise, das Volk zu führen, wieder aufrichtet. Dann noch zweimal das Wort erwecken, einmal noch eine Altes Testamentstelle und eine aus dem Neuen. Hesekiel 34, Vers 23, da findet ihr das auch. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Gott hat also Menschen, Gott hat Leiter erweckt, Menschen auf den Plan gerufen, die Verantwortung für andere übernehmen sollten in Gottes Weise, auf Gottes Art, in Gottes Sinn. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Brief auch, da heißt das Wort zwar aufwecken, nicht erwecken, aber ich denke, das können wir benutzen an dieser Stelle, 2. Petrus 1, Vers 13. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Und dann kommt so eine ganz lange Ausführung. Da geht es darum, dass er Augenzeuge der Auferstehung ist. Dass er zu den Leuten sagt, die seinen Brief bekommen, hey, das ist jetzt kein Märchen, das ist keine Fabel, das ist kein Hirngespinst für irgendwelche angeschlagenen Persönlichkeiten, sondern ich war dabei, ich habe Jesus gesehen, tot und lebendig. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Und irgendwie hat er wohl den Eindruck, dass die Menschen, an die sein Brief gerichtet ist, ein bisschen eingeschlafen sind. Und das kann einem ja passieren. Die Jünger sind eingeschlafen, als Jesus ihnen gesagt hat, betet mit mir. Sie haben nicht mal eine Stunde Wache halten können. Und ja, wir können mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, das waren ja ein paar Schlafkappen, die Jesus sich ja ausgesucht hat. Oder wir können sagen, oh, wie oft habe ich es schon verpeilt, wachsam zu sein und im Gebet zu stehen und durchzuziehen und Beständigkeit, ne, all das, was wir am Anfang von Bernd gehört haben, durchzuziehen und in Geduld zu wachsen und im Ausharren. Zusammengefasst würde ich dieses Verb erwecken, was ich in der Bibel noch einige Male mehr, aber auch eben besonders in diesen vier Stellen interessant fand, gefunden habe. Man könnte es umschreiben mit, wenn Gott das macht, dann heißt es, er aktiviert etwas, er setzt in Gang, er stattet aus mit Leben und mit Autorität. Und er setzt jemanden für eine bestimmte Aufgabe ein. Ja, so. Nach einer Phase geistlicher Dürre, einer Phase des Ungehorsams der Gottesferne derer, die Gott eigentlich kennen müssten. Wenn wir jetzt als Christen von Erweckung sprechen, sind wir manchmal schon müde gepredigt und haben uns schon müde gelesen, weil so viele haben es erwartet, so manch einer hat ein Buch drüber geschrieben und doch sind wir ja noch nicht so ganz angekommen. Landläufig gemeint ist also, wenn wir von diesem Verb Erweckung oder von diesem Wort Erweckung jetzt in der Form sprechen, ist gemeint, wir haben eine geistliche Atmosphäre, wir haben eine Kultur, wir haben eine Erfahrung, eine Umgebung, wo es leicht ist, Gott zu finden. Wenn wir die als wir die Leiterschule 2 überarbeitet haben, da stehen dann als Hausaufgaben für die heranzubildenden Zellleiter, gewinne diese Woche 5 Menschen für Jesus. Ich weiß, es gibt Menschen, die kriegen das hin. Mittlerweile kenne ich solche auch sogar, die sitzen hier. Aber normal ist das nicht. Also, ich liebe den Herrn. Ich habe meine Scham abgelegt, habe gesagt, Herr, alles. Aber ich habe noch nie in den letzten 25 Jahren in einer Woche 5 Menschen zu Jesus führen können. Also, vielleicht hier vorne, wenn ich gepredigt habe, habe ich dann die Ernte so mit einstreichen dürfen. Das waren vielleicht auch mal 5 auf einmal, das ist schon geschehen. Aber so in meinem Alltagsleben ist es nicht so, das, was ich wöchentlich hab. Ihr? Versteckt ihr die hinterm Vorhang zu Hause sonntags oder warum bringt ihr die denn alle nicht mit? Wir sind noch nicht so richtig da, dass das normal ist. Und mein erster Punkt, und viel weiter kommen wir nicht, in den zweiten, wenn wir reinschnuppern, ist nämlich der Status quo. Wenn wir von Erweckung reden, was ist denn unser Ist-Zustand? Wie sieht's aus? Und ihr kennt die Zahlen, wahrscheinlich viele von euch kennen die Zahlen. Knapp 2% der deutschen Bevölkerung, sagen uns die Wissenschaftler, die da Umfragen starten, sind tatsächlich wiedergeborene Christen. Das heißt jetzt nicht, du gehörst zu einer Kirche. Das heißt nicht, du bist als Baby getauft worden. Das heißt nicht mal, du gehörst zu uns als Gemeinde oder zu irgendeiner anderen Freikirche. Es hat damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern ein Mensch, der wirklich Christ ist, zeichnet sich laut Bibel dadurch aus, dass er von Neuem geboren worden ist. Was heißt das? Es heißt, er hat bewusst ein neues Leben angefangen mit Gott als Chef. Kann man das so platt ausdrücken? Er hat gesagt, ich krieg's nicht gebacken. Mir ist klar geworden, dass nicht alles, was ich in meinem Leben getan habe, so toll ist, dass ich es hier auf Video. Also wenn wir jetzt die letzte Woche, deine letzten 7 Tage, die Engel haben gefilmt, Livecam, Webcam, in deinem Zimmer, in deinem Haus, auf deiner Arbeit, in deinem Auto, wo auch immer du warst, und wir gucken die uns jetzt 7x24 Stunden an. Wärst du begeistert oder gibt's Dinge, für die du dich schämen würdest und wo du dachtest, oh, das hätte ich lieber nicht so da aufgezeigt. Okay, wenn es sowas gibt in deinen letzten 7 Tagen oder in deinen letzten 7 Jahren oder deinen letzten 70 Jahren, wenn du denn schon so viele hast, dann herzlich willkommen im Club. Es gibt keinen Menschen, der frei von Sünde ist. Es gibt keinen Menschen, der vollkommen ist in Gottes Augen, der den Maßstab der Heiligkeit, die Gott gebührt, widerspricht. Wir brauchen alle Vergebung, wir brauchen alle diese Kapitulation. Siegfried hat es uns so schön mit dem Fähnchen demonstriert, dass wir sagen können, Gott, ich brauche dich, vergib mir, sei der Herr meines Lebens. Knapp 2% der deutschen Bevölkerung haben das wirklich getan. Viele sind in der Kirche, viele werden konfirmiert, feiern Kommunion, viele gehen Heiligabend in Gottesdienst, an Ostern, manche sogar zwischendrin. Aber wer von denen kennt wirklich die Person Jesus Christus? Du warst vielleicht schon bei uns zu Hause, du hast vielleicht schon mal bei uns zu Abend gegessen oder irgendeine Veranstaltung mitbesucht von der Gemeinde im kleinen Kreis. Bei uns im Haus, das ist schon schön, aber du kennst uns als Familie vielleicht gar nicht so. Ist ja auch nicht schlimm, wir können ja nicht jeden kennen und nicht jeder kann uns so nah kennen, wie es einige tun. Versteht ihr? Die Tatsache, dass du ab und zu mal durch unser Haus gelaufen bist, heißt nicht, dass wir eine Freundschaft miteinander haben. Mit Gott ist es genauso. Ich kann in der Kirche sitzen und dem, ja, der sie gebaut hat, der sie baut, überhaupt nicht kennen. Und das ist tragisch. Außerhalb Europas, es ist fast zum Heulen, sieht das geistliche Leben ganz anders aus. Wir hören von Südamerika, wir hören sogar von China unter Verfolgung oder jetzt nachlassender Verfolgung. Wir hören von Afrika, wir hören von Nordamerika. Gemeinden blühen, Bekehrungen geschehen in weit größerem Umfang. Das Reich Gottes dringt viel massiver in die Kultur ein, in die Gesellschaft. Aber Europa ist irgendwie noch in Erwartung. Die Geburt der Erweckung ist noch nicht, also ich habe das Baby noch nicht schreien gehört. Ich spüre die Schwangerschaft, aber es ist noch nicht wirklich angekommen, dieses Kind. Wenn du mich kennst, dann weißt du, ich liebe unser Land von ganzem Herzen. Seit 2004, wo Gott zu mir geredet hat über unser Land, liebe ich es noch mal mehr. Aber lass mich mal ein böses Wort benutzen oder ein negatives Wort benutzen an der Stelle. Ich habe den Eindruck, dass das Land der Reformation, was unter Martin Luther so einen fantastischen geistlichen Aufbruch erlebt hat, ein Land der Deformation geworden ist, wo Dinge verschoben sind. Warum? Liberale Theologie. Deutschland ist die Mutterkuh von diesem Tier. Das ist abartig. Was ist liberale Theologie? Das sind die Sachen wie, ja, die Geschichte von der und der Heilung, das ist alles symbolisch, das ist ja gar nicht wirklich passiert. Und dann wird da nicht für Blinde gebetet, dass sie sehen, sondern vielleicht, dass sie den inneren Durchblick kriegen, warum das so toll ist, blind zu sein. Oder es wird alles weggewischt, was mit Wundern, was mit Kraftwirkung, was mit Auswirkungen des Heiligen Geistes zu tun hat. Wir sind ein Land, der geistlich gesehen der Deformation geworden. Wir sind weit weg von dem, was Gott sich von uns wünschen, wo Gott uns haben möchte. Wissenschaftsgläubigkeit, Atheismus, Missionsfeindlichkeit. Wir haben Karlsruhe besucht im Urlaub, habe ich schon mal erzählt, unsere Geschwister dort, die uns zu Jesus gebracht haben und die machen Fernseharbeit und die haben uns ein paar Geschichten erzählt von hinter den Kulissen und das ist schon fast krank, was man da an Blockaden und Einschränkungen hat, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, obwohl man die Zeit voll bezahlt, die zahlen so viel fettes deutsches Eurogeld da hinein und doch wird's ja zensiert, kann man das sagen. Total eingeschränkt. Es ist eine Missionsfeindlichkeit. Du darfst nicht einen Bekehrungsaufruf da zum Beispiel machen. Das darfst du nicht. Du musst es irgendwie so von hinten durch die Brust ins Auge und zack, so am Telefon hoffen, dass die Leute anrufen und Kontakt suchen. Das ist alles gar nicht so einfach und gar nicht so leicht, wie es vielleicht oberflächlich aussieht. Misstrauen gegenüber Gott und seinem Bodenpersonal sind an der Tagesordnung. Die Leute denken, nur weil ihnen der Biologielehrer mal erzählt hat, die Evolution ist die einzig wahre Theorie. Sie heißt Theorie. Was ist eine Theorie? Sie ist ein wissenschaftliches Gebilde, eine Summe von Hypothesen, die man mit einigen Sachen unterstützen, aber mit einigen Sachen auch wieder widerlegen kann. Du musst sie glauben oder es sein lassen. Und ich habe viele Bücher gelesen. Ich habe meinem Biolehrer viel Kummer gemacht. Preis sei Gott. So viel Kummer, dass er mich richtig unwissenschaftlich im Unterricht zur Schnecke machen wollte, dass meine nichtgläubigen Mitschüler aufgestanden sind und haben gesagt, Moment mal, Herr, ich sag's nicht, er ist immer noch an der Schule. Das können Sie doch nicht machen. Das ist doch total unsachlich. Und ich habe die Bücher gelesen von christlichen Wissenschaftlern und habe mich damit sehr auseinandergesetzt und ja, habe ihm viel Ärger bereitet mit meinen Fragen und habe in jedem Test geschrieben, Antwort X war erwartet, ich wusste, wie die Antwort lauten musste, aber ich habe nicht geschrieben, es ist so. Ich habe immer geschrieben, die Evolutionstheorie sagt das. So habe ich meine gute Note gekriegt und habe trotzdem nicht gelogen, ne? Weil das hab ich, war ja nicht meine Überzeugung. So, was ist das? In welchem komischen, weltanschaulichen Gebilde Deutschland befinden wir uns? Was geht denn da ab? Was ist mit Gemeinde in Deutschland? Manch ein Ausländer hat uns getröstet, der uns kennengelernt hat, unseren Dienst. Er hat gesagt, oh, wenn du das in, und dann hat er irgendein Land genannt, machen würdest, hättest du schon 1000 Mitglieder. Sag ich, super. Aber ich gehe nicht, ich bleibe hier. Wie hat mal einer gesagt, eine Eiche ist eine kleine Nuss, die einfach nicht von der Stelle gewichen ist. Ich bin eine kleine Nuss und ich werde nicht weggehen, weil ich einen Ruf habe für unser Land. Ich habe mir von Bern eine Statistik geben lassen. Der BFP, die Kirche, der wir uns freundschaftlich verbunden wissen, wo Bernd seine Ordination hat, die haben vor 2 Jahren eine Statistik rausgegeben. Da waren es 776 Gemeinden, die dazu gezählt haben. Und die hatten durchschnittlich, was denkt ihr, wie viele Mitglieder? Gib mir mal Zahlen. 50, 40? 100? 59,4 ist der durchschnittliche BFP-Gemeinde-Mitgliedslevel. Eine Größe von über 100 Mitgliedern haben beim BFP nur 14,7% der Gemeinden. Und in der Größe von 500 oder mehr Mitgliedern gibt es, jetzt dürft ihr noch mal raten, wie viele? Vier, genau. Vier ist die richtige Antwort. Ich vermute mal, dass es bei den freien charismatischen Gemeinden, die sich jetzt nicht dieser pfingstlichen Denomination zugehörig fühlen, ähnlich aussieht. Ich wage mal ganz frech eine Vermutung aufzustellen. Ich glaube, bei denen sind es durchschnittlich noch weniger Leute in der Gemeinde. Warum? Weil der BFP mit seiner Struktur und seiner Unterstützung und seinem leiterschaftlichen System vielleicht noch ein Stück mehr Stabilität gibt als in den ganz freien Gefilden. Und weil ich weiß, dass es einfach modern ist, unter Christen Konflikte aufzulösen, indem man die Gemeinde verlässt. Und 10% derer, die das tun, gründen dann gleich eine eigene Gruppe. Und so haben wir dann statt einer Gemeinde von 600 Leuten, 60 Gemeinden von 10 Leuten, auf die kein Schwein aufmerksam wird. Ist doch super. Deutschland ist noch das Land der kleinen Gemeinden. Das Land des Spaltpilzes in vielerlei Hinsicht. Starke, große Gemeinden gibt es wenige. Es gibt sie, preis sei Gott. Meistens im Süden Deutschlands, wo so der Bibelgürtel der Deutschen ist, ne, so Stuttgart und die Ecke, Pforzheim, wo Edmund herkommt, da gibt's schon ein bisschen mehr. Aber es ist noch nicht so richtig der Durchbruch da. Vielleicht bist du Freund oder Feind von Statistik. Vielleicht hast du eine Meinung. Wir könnten jetzt nach dem Gottesdienst miteinander philosophieren, uns beklagen, aber soll ich dir was verraten? Es wird nichts verändern. Es zeigt uns nur, es ist Arbeit da. Dann können wir uns die Frage stellen, wie sind wir als Gemeinde aufgestellt? Sind wir denn bereit für Erweckung, für eine große Bewegung Gottes? Manch einer sagt, ja, weil wir haben ja die Zellen. Und das stimmt, da ist schon was dran. Wir haben einige Menschen, die sich bereit erklärt haben, Leute aufzunehmen, sich um andere zu kümmern. Und lass uns mal kurz einen Ausflug machen in die Politik. Wir haben ja eben gehört, ein König hat Gott auch erweckt und politischen Leiter. Heute in einer Woche haben wir Wahl, an der du natürlich teilnimmst, weil du als Christ dieses wunderbare Privileg auch in Anspruch nimmst und mit Gott redest und sagst, Herr, wo machen wir denn das Kreuzchen hin? Nächsten Tag. Und nicht zu der Masse der Resignierten zählst, die gar nichts machen, weil keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Also ich fänd's cool, wenn du dich beteiligst und, ja. Wir sind ja gut im Kritisieren. Das ist typisch deutsch. Da hat man ja neulich ein Stück Vergangenheit oder mögliche Vergangenheit von einem Politiker ausgegraben, hat das schön aufgebläht, veröffentlicht. Und jetzt verstehe mich nicht falsch. Ich bin für integre Politiker. Definitiv. Und da bete ich für, dass Männer und Frauen in Verantwortung kommen und bleiben oder was auch immer, die integer sind, deren Wort was gilt. Und es ist selbstverständlich von übel, wenn ein hoher Politiker jemand sein sollte, ein Dieb, der dem Staat nicht gibt, was dem Staat gehört. Aber wie wäre das denn, wenn wir mal den Finger von da auf uns legen? Wie wäre das denn, wenn in Deutschland nur der wählen dürfte, der keine Schwarzarbeit fördert oder anbietet? Wie groß wäre die Zahl derer, die noch wählen gehen dürften? Das ist auch eine spannende Frage. Wie ist es denn mit der Integrität der Masse bestimmt? Oder wie ist es denn mit deiner Integrität bestimmt? Jemand hat mal gesagt, wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, ist die ganze Straße sauber. Und darum ist meine kleine Predigtreihe, deren Einleitung wir gerade berührt haben, sie geht um dich. Sag mal, sie geht um mich. Sie geht um mich. Genau. Bin ich bereit für Erweckung? Oder hat Gott noch eine ganze Menge Arbeit mit mir, bevor es so richtig losgehen kann? Ja, ach, so viel weiter komme ich gerne. Seite 6 von 12. Normal habe ich 18, 20 Seiten in großer Schrift dabei. Aber bleiben wir vielleicht hier mal so stehen. Denn du hast bestimmt schon mal gehört, dass du der einzige Mensch bist, den du wirklich verändern kannst. Das ist eine traurige Nachricht, aber auch eine gute. Du kannst deinen Ehepartner nicht verändern, deine Kinder nicht verändern, deine Geschwister hier in deiner Reihe nicht verändern. Du kannst nicht, ja, du kannst Einfluss nehmen. Aber Leute können Einfluss annehmen oder ablehnen. So ist das nun. Die Kinder können auf dich hören oder es bleiben lassen. Aber du, dein Wille ist das ultimative Ding in deinem Leben. Du kannst dich entscheiden. Und wenn Erweckung kommt, wir waren an Orten, Da hat man gesagt, da ist Erweckung, Toronto in den 90ern, Pensacola in den 90ern. In Pensacola, da war eine Gemeinde, da haben die Leute Schlange gestanden für die Gottesdienste. Sie haben stundenlang angestanden, nicht für irgendein Konzert oder irgendwas, nicht für ein iPhone oder irgend so ein Kram, sondern für einen Gottesdienst. Die haben sich angestellt, um sich von Steve Hill den Marsch blasen zu lassen. Ich habe Steve Hill gehört damals. Was der gepredigt hat, war Maria, Buße, 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 Buße. Und wenn du gedacht hast, dein Leben mit Gott ist prima und du warst in diesem Gottesdienst, wusstest du hinterher, es ist gar nicht so prima. Und du hast mindestens eine Sache gefunden, wo du geheult hast, gekniet hast und Buße drüber getan hast. Das war so. Warum machen Leute das? Warum tut man sich das an? Weil der Heilige Geist gefallen ist. Weil Großes passiert ist. Weil abgefallen. Wisst ihr, was passiert? Ich sag dir mal, Erweckung kommt. Und Gott will, dass wir bereit sind dafür. Erweckung heißt, es bekehren sich viele Leute. Kannst du deine Handtasche, wie der Bernd neulich sagte, nicht mehr am Platz stehen lassen, wenn du zum Aufruf nach vorne kommst. Weil viele Leute, viele verschiedene Leute, mit vielen verschiedenen Motiven, warum sie kommen. Die Abgefallenen kommen zurück. Die, die eigentlich Gott kennen und die kalt geworden sind. Wenn Erweckung kommt, auch sie werden wieder zurückgespült. Sie kommen wieder an. Sie bearbeiten ihre Sachen und sie werden wieder heiß für Gott. Vielleicht heißer und hoffentlich heißer, als sie es jemals vorher waren in ihrer Zeit, die sie mit Jesus gegangen sind. Menschen tun Buße, Menschen kehren um. Es passieren Dinge, die wir nicht erklären, nicht verstehen können und für die kein Mensch sich die Lorbeeren irgendwo notieren kann, sondern einzig und allein Gott. Und bevor das kommt, müssen wir unsere Herzen vorbereiten. Matthäus sagt in Matthäus 5, 18, mal doch wieder an der Bergpredigt, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und wenn wir eine Weile mit Gott gehen, Bernhard, hast du nicht auch was von Enttäuschung gesagt am Anfang? Das wird ein Punkt sein, auf den werden wir im Detail noch eingehen, nächste oder irgendwann dann den Sonntag. Verunreinigte Herzen durch Enttäuschung, durch Bitterkeit, durch Dinge, die wir nicht auf die Reihe kriegen, die wir als Christen nicht sortiert haben, die halten den Heiligen Geist so oft ab davon, uns die Durchbrüche zu schenken, auf die wir warten. Ja, ich höre jetzt einfach mal auf und lade dich ein, aufzustehen und wieder mit mir zu beten. Ist es schon so weit gekommen, dass wir sagen, jetzt hilft nur noch beten? Ja, so weit ist es gekommen. Es hilft, Amen, es hilft vor allem anderen. Matthias hat uns letzte Woche beim Opfer so eine super Stelle zitiert, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Du musst nicht alles verstehen können, aber du musst immer in allem dem glauben können, dem du mal dein Leben gewidmet hast oder heute widmen wirst, das ist Gott. Gott ist hier. Gott ist anwesend durch seinen Heiligen Geist und er möchte dein Herz vorbereiten auf Erweckung. Er möchte, dass du bereit bist, wenn diese Dinge mehr und mehr passieren und unser Land überrollen. Wenn aus dem Land der Reformation, Deformation wieder ein Land der Reformation, der Durchbrüche, der Erweckung, der geistlichen, wunderbaren, gottgewirkten Kultur wird, wo es leicht ist, ihn zu finden, wo es nicht anstößig ist, zu missionieren, sondern das Normale. Und Vater, wir wenden uns dir zu und wir preisen dich für diesen bunten Gottesdienst mit vielen Elementen, mit vielen Dingen, die wir sehen und hören durften. Und Herr, ich bete von ganzem Herzen, dass du jeden Mann, jede Frau, jeden Jugendlichen, jeden, der am Livestream heute dabei ist, jetzt gerade berührst durch den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, da wo meine Zeit jetzt abgelaufen ist, gehst du mit jedem. Und du kannst reden und du kannst sagen, Fritz, du musst das verändern. Oder Elvira, du musst an dem Punkt was tun. Oder Iris, guck mal da an dem Platz in deinem Herzen, da solltest du Buße drüber tun oder mich um Hilfe bitten. Du bist ein guter Gott. Du zeigst uns unsere Schwächen nicht, um uns fertig zu machen, sondern um uns zu helfen, um uns zu segnen und um uns zu Instrumenten von Segen zu machen. Ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du gerade jetzt redest. Rede zu uns. Berühr du die Punkte. Lass uns erkennen, wo wir dich brauchen. Lass uns erkennen, wo wir noch alte Verletzungen mit uns rumschleppen. Lass uns erkennen, wo du unsere Gaben erst wieder so richtig neu entfalten möchtest. Zeig uns, wo wir dir im Weg gestanden haben, Gott, und rüste uns zu. Rüste uns zu, diese Woche und die kommende Zeit. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Ich lade dich ein, mich zu verändern, damit ich kein Blockierer bin, wenn du Dinge tust, sondern einer, der dir den Weg bereitet, so wie Susan war das, glaube ich, am Anfang gebetet oder vorgelesen hat. Wir bereiten dir den Weg, dass du kommen kannst nach Deutschland, dass du Menschen findest, die bereit sind, auch die Arbeit zu tun, die ansteht, wenn viele dich finden, Herr Jesus. Das ist viel Arbeit einfach auch. Herr, mach uns bereit, gib uns die Freude und die Erwartung, dass du handelst in unserem Land, auch und auch gerade mit uns und durch uns. Und wenn das dein Gebet ist, dann sag doch mal laut und deutlich, Amen, Amen. Und ich möchte an dieser Stelle, wie immer am Ende des Gottesdienstes, ein Gebet vorbeten, bleib doch so lange stehen, das eine Einladung ist an Jesus. Und wenn du sagst, naja, in der Kirche war ich schon öfter, aber so richtig mit Gott leben, dass er mein Freund ist, mein Chef, mein Begleiter, das habe ich so noch nie gemacht. Dann lade ich dich ein, mir folgendes Gebet nachzubeten und zu Gott zu gehen, ihm dein Leben anzuvertrauen und den besten Freund kennenzulernen, der dir jemals auf diesem Planeten begegnen wird. Okay, wenn das dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, mir jetzt nachzusprechen. Vater im Himmel. Ich danke dir für Jesus, deinen Sohn. Ich danke dir, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Mir ist klar, dass ich gesündigt habe. Ich habe Dinge getan, für die ich mich schäme. So bitte ich dich, vergib mir meine Lebensschuld. Reinige mein Herz und fang heute neu mit mir an. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Ich will dir folgen von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Und während jeder einfach die Augen geschlossen hält und bei sich ist, vor Gott steht, möchte ich fragen, ist jemand in unserer Mitte, der das heute Morgen zum ersten Mal bewusst entschieden hat mit dem Gebet? Dann winkt mir doch mal zu. Keiner lupscht und guckt rum. Ist jemand da, der das heute Morgen bewusst für sich festgemacht hat? Dann zeig mir das. Okay, ich sehe keine Hand. Wenn du das doch bist und du warst zu feige, schäm dich nicht, wir sind nach dem Gottesdienst da, der liebe Bernd und die Diana hier zu meiner Rechten, die sind bereit, mit euch zu beten und euch noch ein kleines Geschenk mitzugeben, ja, um euch ja einen guten Start zu geben auf eurem Weg mit Gott. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.